Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass ich in den letzten 12 Monaten viel Zeit in meinem religionsphilosophischen Bastelkeller verbracht habe. Ich habe alle möglichen neuen Bedienungsanleitungen gelesen, alle möglichen Konstruktionspläne. Ich habe an meinen Überzeugungen gefeilt. Ich habe versucht, Dinge zusammenzusetzen, die vielleicht nicht unbedingt zusammenpassen wollten. Und ich habe natürlich versucht, dicke Bretter zu bohren und bin da vielleicht nicht so wahnsinnig weit gekommen. Aber jedenfalls habe ich da entdeckt, dass es viele, viele Gedanken gibt, die mir im Kopf rumschwirren. Und viele von denen habe ich in der Vorlesung aufgeschrieben. Und die kann ich unmöglich alle erzählen. Das würde nur für generelle Verwirrung sorgen, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls möchte ich euch ein bisschen aus den Bastelkellerarbeiten erzählen. Und wie ihr seht, möchte ich auch keine Vorlesung halten, sondern eine Vorredung. Vielleicht ist das ja ein neues Wort für eine Carrie-Vorredung. Und euch aber auch nicht vorenthalten, oder etwas anderes noch, was mir unglaublich wichtig ist, dass es eigentlich keine andere Religionsgemeinschaft gibt, die ich kenne, die in ihren Ratschlägen und Fragen einen Satz hat, der lautet: Halte es für möglich, dass du dich irren könntest. Funktioniert nichts? Funktioniert nichts? Ja, für dich vielleicht, aber scheint im Augenblick die über technische Probleme zu sein. Tut mir leid. Oh ja, versuch doch mal die abzustellen. Ist es jetzt besser? Ah ja, ist jetzt besser, jetzt hört er wieder. Danke, Konrad. Ach so. Das ist wie im richtigen Leben. Ah, gut. Ich bin immer bereit, zuzugeben, dass ich mich irre. Ja, aber das ist ein unglaubliches Geschenk und ich glaube, ich bin bei den Quäkern, weil die einen Bastelkeller, einen religionsphilosophischen Bastelkeller zur Verfügung stellen. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und das ist, ja, empfinde ich als ein sehr großes Geschenk. Das, was ich mir an dicken Brettern vorgenommen habe, sind nichts anderes als 3 der berühmten 4 Kantschen Fragen. Nämlich, was kann ich hoffen, was kann ich wissen und was soll ich tun? Und damit überhebe ich mich natürlich entsetzlich, denn da haben schon ganze Generatoren sich dran verhoben. Aber trotzdem, das sind ja eigentlich die Fragen, und Quäker sind ja dafür bekannt, dass sie sich an die großen Fragen ranmachen und nicht im Klein-Klein irgendwo rumholen. Bevor ich dazu komme, aber auch noch zur 4. Frage, nämlich die heißt bei Kant: Was ist der Mensch? Das beantworte ich, will ich nur einen kurzen Einblick geben darüber, was ich denke, wer ich eigentlich bin. Ihr kennt das Buch wahrscheinlich von Brecht, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Ne? Und der hat übrigens auch als Struktur diese 3 Fragen. Und ich habe bestimmte Prägungen von Kind auf wahrscheinlich in der Wiege mitbekommen. Und eine davon ist beschrieben in einem Tagebuch, was meine Mutter für alle unsere Kinder schrieb. Und im September oder im Herbst 1944, als ich 1,5 Jahre alt war, da finde ich den Eintrag: Seit dem 22. September 1944 als die neue Serie anfing, hatte Kassel 16 Angriffe zu überstehen und viel Leid und Not über unsere arme Stadt ist gekommen. Wir persönlich mit unserem Haus wurden bisher gnädig bewahrt und Neithardt ist überhaupt am glücklichsten daran. Er kennt noch keine Angst und weiß nicht, was diese Kellerausflüge zu bedeuten haben. Und wenn die Bomben um uns herum krachen, sagt er Bom, 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 lacht aber dabei und ist vergnügt und unbeschwert. Diejenigen, die dabei waren, meine Eltern, meine Geschwister erzählen mir, dass es gut war, so ein Gegengewicht zu haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen meine Programmierung, dass ich Humor habe, der bekanntlich vorhanden ist, wenn ich trotzdem lache. Es kann aber auch ausarten, dass ich zu viele Witzchen mache. Pathologisch nennt man das im medizinischen Bereich die Witzelsucht. Und die, die nah an mir dran sind, die wissen, dass ich dazu neige, der Witzelsucht manchmal zu verfallen. Aber trotzdem, diese Prägung der Lebensfreude, das ist ja ursprünglich, das war da. Das zweite ist, im gleichen Eintrag, gestern hatten wir wieder einen schlimmen Angriff, wobei auch unser schönes Wilhelmshöher Schloss zerstört wurde. Eine Unmenge Spreng- und Brandbomben wurden darauf und drumherum geworfen und das Schloss ging in Flammen auf. Wir konnten diese Riesenfackel von unserem Fenster aus gut beobachten. Und als Neithardt das große Feuer sah, pustete er mit vollen Backen, um es auszublasen. Und ich finde das ein Wahnsinnsbild von einem Hilfsbedürfnis und einer Hilflosigkeit, aber dem guten Gefühl, was getan zu haben. Und ich denke, dass dieses Hilfsbedürfnis nach wie vor in mir vorhanden ist. Ich habe mein ganzes Leben, Berufsleben in der Entwicklungszusammenarbeit, in der sogenannten Entwicklungshilfe verbracht und weiß, dass das ein schwieriges Geschäft ist, nicht nur im Großen, auch im ganz Kleinen helfen zu wollen. Als ich in den 70er Jahren bei der Weltbank war, hatte mal ein Amerikaner, ein erfahrener Amerikaner zu mir gesagt, ich erzähle es erst auf Amerikanisch, weil das dann für die Englischsprachigen auch leichter ist und die Dolmetscher etwas entspannen können. Der hat gesagt, well, you know, Neithardt, a lot of the aid we are giving, we are doing, is sloppy aid. And then I asked him, well, what is sloppy aid? And he said, well, sloppy aid is when you see that something is going wrong, you jump in and you make it go worse. Also im Sinn nach, schlampige Hilfe ist, wenn man eingreift und es dadurch eigentlich noch schlimmer macht. Und das, ich glaube, wir kennen alle die Situation, normalerweise spreche ich gerne vom Ich, aber würde mich sehr wundern, wenn irgendjemand hier in diesem Raum diese Erfahrung nicht auch mal gemacht hat. Das heißt, Hilfe ist ein schwieriges Geschäft, aber der Trieb dazu, dass ich mit anderthalb Jahren davor stand an einem Fenster und versucht habe, was zu erreichen. Eine Fensterscheibe war dazwischen. Das ist ein wunderbares Bild von gut gemeint, aber ineffektiver Hilfe. Das dritte, und da habe ich ein Ereignis beschrieben im gedruckten Version, das führt aber hier zu weit, ist, dass ich eigentlich das Gefühl habe, dass mich, so wie heute Morgen Peter Lemming in der Andacht gesagt hat, dass es da eine Hand gibt, die mich trägt. Und dass ich ein unglaubliches Urvertrauen habe in das Leben. Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt Gottvertrauen. Aber da ist einfach eine unglaubliche Sicherheit, die so ungefähr sagt, es gibt nichts zu fürchten. Und das ist unglaublich, dass manchen sowas mit in die Wiege gelegt wurde und von ihrer Sozialisierung nicht kaputt gemacht wurde und andere wiederum evolutionsbiologisch viel schlechter dran sind. Von Gerechtigkeit kann da eigentlich keine Rede sein. Aber das sind so die drei Prägungen, Lebensfreude, Hilfsbedürfnis und dieses Urvertrauen, was nicht darauf beruht, dass ich an irgendwas glaube oder nicht glaube, sondern das ist einfach da. Darauf will ich zum Schluss dann nochmal zurückkommen. Jetzt aber zur ersten Frage, nämlich, was kann ich hoffen? In dem Zusammenhang habe ich auch dann versucht herauszufinden, was ist eigentlich die Heilsbotschaft von Quäker? Das wäre, glaube ich, mal ein interessantes Thema für eine Bezirksversammlung oder für Bezirksversammlungen. Jedenfalls, als ich mir überlegt habe, was hoffe ich mir denn eigentlich von meinem Leben, bin ich auf eigentlich zwei ganz banale Dinge gekommen. Das eine, ich möchte gern, wenn ich auf dem Sterbebett liege, mir mein Leben angucken und das, wie die Buddhisten so schön sagen, ohne Groll neben mich zu legen. Das heißt, ich möchte in Frieden mit mir sterben können. Und das Zweite ist, ich fände es sehr schön, wenn meine Mitmenschen, mit denen ich immer wieder zu tun hatte, vielleicht einen einmütigen Beschluss fassen würden, dass es gut ist, auf meinen Grabstein zu schreiben, gut, dass du dabei warst. Ich sehe natürlich ein, dass das vielleicht ein bisschen ein zu dünner Anspruch ist, aber mit den Ansprüchen komme ich gleich noch drauf. Aber, habe ich den Faden verloren? ich weiß auch, dass eine der größten Probleme ist, mit denen wir alle kämpfen, was heute Morgen in der Andacht auch rauskam, ist die Frage von den Ansprüchen, die wir an uns selber stellen. Ich fände es natürlich toll, wenn meine Mitmenschen auch sagen würden, boah, du hast ein Stückchen Welt gerettet, aber ich bin da eher skeptisch und benutze so für mich den Ausdruck von, ich bin völlig zufrieden, wenn ich kleine, gesunde, sättigende Brötchen backe, die gern gegessen werden. Ja, mit den Ansprüchen, da möchte ich euch ein bisschen was unter eine Unterhaltung bieten. Ihr kennt alle das Beispiel vom halb vollen und halb leeren Glas. Der Optimist sagt, halb voll, richtig. Der Pessimist sagt, sehr gut. Was sagt der Ingenieur? Wie bitte? Richtig, zu viel Glas. Und das ist etwas, was unglaublich wichtig ist, denn wir können etwas nur bewerten im Vergleich zu etwas anderem. Das heißt, ob das viel oder wenig ist, hängt davon ab, was ich für einen Referenzmaßstab habe, was ich für einen Bezugsrahmen habe. Ich kann jetzt mal die gleiche Menge in ein ganz großes Glas füllen. Und dann ist es völlig klar, das ist ein bisschen wenig. Aber an der Menge hat sich ja nichts geändert. Wenn ich die gleiche Menge in ein kleines Glas fülle, ja, dann läuft es über. Aber es ist wiederum die gleiche Menge. Und wenn ich das auf die Ansprüche übertrage, die ich an mich selber stelle, dann ist es völlig klar, dass ich bei einem hohen Anspruch, zum Beispiel wenn ich mir den Anspruch stelle, die Welt zu retten, dann werde ich ständig frustriert sein, weil ich meinen Anspruch nie erfüllen kann. Das Schlimmste ist ein von Gott vorgegebener Anspruch, an dem man nichts ändern kann. Das ist wahrscheinlich, wo viele Menschen drunter leiden. Wenn ich rein nach dem Lustprinzip lebe und sage, doch alles prima. Dann bin ich auch unzufrieden, weil ich denke, da ist keine Spannung mehr drin in dem Leben, da ist keine Herausforderung. Und die große Kunst ist, herauszufinden, was ist ein Bezugsrahmen, der realistisch ist, der mich herausfordert. Mein Schwiegervater hat mal so schön gesagt, man sollte die Anspruchslatte so hoch legen, dass man mit den Fingerspitzen vielleicht gerade drankommen könnte. Da ist Spannung drin. Das ist eigentlich das Schöne an dem Beispiel. Wenn man das auf die, das Gleiche kann man natürlich jetzt auch auf unsere Jahresversammlung beziehen. Wir kämpfen nicht, sondern wir überlegen ja seit einiger Zeit darüber, was unser Anspruch ist in Bezug auf Friedensarbeit. Wenn wir einen Anspruch an uns selber stellen, dass wir ein Volk von Freunden sind mit Einigkeit, die alle an einem Friedensstrang ziehen, regelmäßig gehört werden, in der Öffentlichkeit politisch eine gewichtige Rolle spielen in Bezug auf die friedenspolitische Arbeit, dann denke ich im Augenblick, so wie ich das sehe, ist das ein zu hoher Anspruch und wir sind ständig überfordert und frustriert. Wenn wir auf der anderen Seite sagen, ach, lass uns mal ab und zu, wenn es uns in den Sinn kommt bei einer Jahresversammlung, einen Ad-hoc-Brief an die Welt schreiben und die Schreiber unterschreiben das, dann ist das sicher auch zu kurz gesprungen. Das heißt, die Auseinandersetzung damit, was denn nun eigentlich der richtige Bezugsrahmen ist, was der richtige Anspruchsrahmen ist, ist eine große Kunst. Aber ich persönlich habe da ein gehöriges Wort mitzureden und es ist nicht so, dass dieser Anspruch mir von außen vorgegeben wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für unseren eigenen Selbstschutz, für unsere eigene Gesundheit. Ja, so viel zu der Beantwortung der einfachen Frage, was kann ich hoffen? Und die zweite Frage ist, was kann ich wissen? Heutzutage sagt man, dass wir in einer Wissensgesellschaft leben. Aber auch die Neandertaler haben in einer Wissensgesellschaft gelebt. Denn ohne Wissen ist kein Überleben möglich. Was sich aber unglaublich verändert hat, ist, dass in den letzten 200, 300, 400 Jahren Wissen in dem Maße zugenommen hat, dass es gut untermauert ist, dass es voraussagbare Resultate liefert und dass es für unser Leben unglaubliche lebenspraktische Bedeutung hat. Über das ganze Thema von den Segnungen und Gefahren kennen wir uns alle, glaube ich, ziemlich gut aus, um nur ein Beispiel zu nennen. Ohne die Segnung der Schulmedizin wäre ich wahrscheinlich schon lange tot. Ich hätte meine Hepatitis nicht überlebt, ich hätte meine Malaria nicht überlebt, ich hätte meinen Bandscheibenvorfall nicht überlebt, ich hätte schon mindestens 3 Herzinfarkte und mein hoher Blutdruck hätte mir wahrscheinlich schon längst einen Schlaganfall beschert. Ja. Meine Mutter hatte das alles nicht, sie ist mit 64 Jahren schon gestorben. Auf der Gefahrenseite, damit beschäftigen wir uns alle sehr viel, wenn ich nur Beispiel Atombombe oder Klimawandel nehme, ist es völlig klar, dass Fortschritt, technischer Fortschritt, Wissen, Anwendung von Wissen immer etwas Zweiseitiges ist. Und wir haben auch gelernt inzwischen, dass es ganz schwierig ist, mit unserem fortschreitenden Wissen überhaupt zu leben und überhaupt psychisch von unserem Kopf her hinterherzukommen und gesellschaftlich hinterherzukommen. Es scheint aber auch nicht so was wahnsinnig Neues zu sein, denn Carol Lewis hat in Alice im Wunderland vor 150 Jahren schon geschrieben, wir leben in einer Zeit, wo man immer schneller laufen muss, um auf der Stelle zu bleiben. Das heißt, das ist vielleicht auch nicht so was Neues, aber vielleicht ist es dramatischer im Augenblick. Das, was aber auch wir an Wissen kriegen, hat auch Dimensionen, die oder gibt uns, fordert uns heraus, wo wir nicht so richtig wissen, was bedeutet das denn nun eigentlich. Und ich will zum Beispiel mal die räumliche Dimension nennen. Ich finde das einfach faszinierend, dass wenn ich nachts in den Himmel gucke, dann sehe ich vielleicht 2.000 bis 3.000 Sterne. Aber unsere Galaxie hat allein 250 Milliarden Sterne. Und von unserer Galaxie gibt es nochmal 350 Milliarden. Das heißt, das macht so deutlich, dass das, was ich sehe und das, was ich erfahre, ein winzig, 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 winzig kleines Stückchen von diesem Riesenuniversum ist, in dem wir uns befinden und worüber sich Gewissenschaften verstreiten, ob es denn vielleicht noch mehr gibt. Und die Frage ist natürlich eher so, what, was soll's? Ich bin hier und die Erkenntnis liefert mir für Montagmorgen keine andere Handlungsanweisung. Aber vom Philosophischen oder vom Theologischen entstehen da viele Fragen. Also einmal, wenn wir die einzige Stelle in dem Kosmos sind, wo es Leben gibt, dann gibt es in dem Film Contact, ein wunderbarer Film, wo jemand nach außerirdischem Leben sucht, der sagt dann, ja, wenn es nur noch hier bei uns Leben gibt, dann können wir von einer grandiosen Raumverschwendung, ne? Das ist ein Riesending. Da ist dann so ein kleines Stückchen. Ja? Wie heißt der? Waste of Space heißt, glaube ich. Ja? Für die christliche Theologie ist es ein Riesenproblem, was so in der Aussage mündet, gipfelt, ist Jesus eigentlich auch für E.T. gestorben? Wie ist das, wenn es außerirdische Intelligenz gibt und die haben eine andere Religion? Oder wie missionieren wir die? Ne? Oder wie ist Inkarnation als ein einmaliges Ereignis zu verstehen, wenn es nicht gleichzeitig auch woanders stattgefunden hat? Und die ist interessant, dass die christliche Theologie macht um das ganze Thema außerirdische Intelligenz einen riesen Bogen. Weil sie wissen, falls da was sein sollte, wird es eng. Aber es macht auch deutlich, dass unsere Vorstellung von Himmel und Erde, das passt irgendwie nicht mehr. Die Bilder stimmen nicht mehr. Wir sind irgendwie noch sehr stark in unserer Denke verankert im heliozentrischen Weltbild und dieses Riesending da, das macht uns unglaublich zu schaffen, vom Verstand her sowas überhaupt begreifen zu können. Das, was ich noch viel spannender finde, ist die zeitliche Dimension. Und da habe ich mal einen Zeitpfahl gebastelt. Das ist eine Dachlatte von 2,40 Meter und die präsentiert 24 Milliarden Jahre Kosmosgeschichte und Erdgeschichte. Da unten fand mal vor 14 Milliarden Jahren der Urknall statt. Dann hat es 9 Milliarden Jahre gedauert, bis Sonne und Erde entstanden sind. Die Erde hat ungefähr, das ist der gelbe Teil, ungefähr ein Verfallsdatum von 15 Milliarden Jahren, wovon 5 Milliarden Jahre bereits vorbei sind. Hier ungefähr hat mal Leben angefangen auf der Erde. Und dieser rote Bereich hier ist rot, weil es eine bedrohte Tierart ist, das sind die Menschen. Das heißt, für Menschen ist es wahrscheinlich, Wissenschaftler könnten sich irren, aber ist im Augenblick nicht sehr wahrscheinlich, dies ist das kleine Fenster, in dem Menschenleben auf der Erde möglich sein wird. Also wenn man sich das überlegt und das ferner anguckt, sagt, was hat sich denn ein Schöpfer damit gedacht? Für Jocelyn Bell Burnell, die auf dem Grenztreffen das gleiche Thema vorgestellt hat, hat gesagt, ich als Astrophysikerin kann mit dem Begriff Schöpfer in dem Sinne nichts anfangen. Das ist zu Ende hier. Ist vorbei. Das andere aber, was, oder das, was ich so wichtig finde, ist, dass wir uns im Klaren darüber sind, dass wir insgesamt 14 Milliarden Jahre Evolutionsgeschichte hinter uns haben. 14 Milliarden Jahre. Das heißt, da ist ursprünglich mal so ein kleines Schwungrad in Bewegung gekommen und das hat zugenommen an Masse und an Trägheit und das dreht ein Riesenrad. Und wir sind jetzt hier an dieser Stelle und meinen, da können wir das eben mal alles ändern. Wir sind Kinder dieser Evolution. So die Idee, dass wir tatsächlich alle Sternenstaub sind. Wir sind alle, die wir hier sitzen mit unseren Atomen und Molekülen, sind durch zwei Sternexplosionen gegangen, um schließlich sowas erst vorzubringen, wie wir jetzt hier uns angucken. Das heißt, eine unglaublich lange Evolutionsgeschichte. Und das andere, was vielleicht noch genauso spannend ist, ist, wir sind in dieser Menschheitsgeschichte hier ganz am Anfang des roten Bereichs. Das heißt, wir haben noch ungefähr 500 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte vor uns. Menschen gibt es vielleicht seit 2 Millionen, 3 Millionen Jahren vielleicht. Das ist schwierig zu sagen. Das sind natürlich keine scharfen Linien hier. Aber dann davon zu reden, dass wir die Krone der Schöpfung sind, das hätten die Neandertaler auch sagen können. Ich glaube, wir sind, in der Industrie nennt man das ein Halbfertigprodukt oder ein Viertelfertigprodukt. Und vielleicht werden wir es auch nicht schaffen. Und vielleicht übernehmen später die Delfine. Aber allein die Vorstellung, dass wir ganz am Anfang einer Menschheitsgeschichte hier sind, die noch eine lange Möglichkeit vor sich hat zu leben, ist unglaublich. Also ich bin da immer wieder ganz, ganz erstaunt von. Und das macht mich sehr bescheiden. Und es macht mich sehr demütig im Sinne von, ich bin Teil von einem riesen langen Prozess und der noch meinen zeitlichen Vorstellungen lange, lange, lange dauern wird. Wenn ich mir dann überlege, in was für einer Welt lebe ich hier eigentlich, dann glaube ich, sind wir uns alle darüber im Klaren, dass es eine unglaublich schöne und eine unglaublich schreckliche Welt ist. Die Schönheiten in der Natur, wenn ich mir die Blüte einer Passionsblume angucke, oder die Organisation in einem Ameisenhaufen. Oder wenn ich sehe, was für wunderbare Bilder gemalt wurden, Bauten gemalt wurden, Kunst gemacht wurde. Wenn ich manchmal längere Zeit keine klassische Musik gehört habe und dann plötzlich eine Arie aus dem Weihnachtsoratorium höre, ja, dann wirkt es mich, wie jetzt auch. Das ist die Sehnsucht danach, die sich dann versucht, Platz zu machen im Schluchzen und im Weinen und im nicht mehr können, weil es so unglaublich schöne Sachen gibt. Und weil das eigentlich ja die Sehnsucht ist, dass es doch möglichst immer so sein möge. Und es gibt gleichzeitig schreckliche Sachen. Und die können wir alle runterzählen, da brauche ich mich jetzt gar nicht drauf einzulassen. Ich habe mal ein faszinierendes Bild, eine Beschreibung gehört von einem amerikanischen Kampfjägerpiloten, der in Vietnam abends zu einem Einsatz flog und wie er in den Abendhimmel flog, sah, wie eine Bodenluftrakete abgefeuert wurde und er war fasziniert von der Eleganz, von der Schönheit, von dem Farbenspiel, von der Gradlinigkeit. Und er war zutiefst entsetzt über die destruktive Gewalt und über die zerstörerische Kraft. Und das sind Bilder, die sagen mehr als 1000 Worte. Es gibt natürlich, was wir auch nicht vergessen dürfen, einfach natürliche Ursachen für Leiden. Die Dinosaurier haben viel länger gelebt, als wir bisher gelebt haben, 150 Milliarden Jahre oder so. Die sind durch den Meteoriteneinschlag und Vulkanausbrüche wahrscheinlich an ihr Ende gekommen. Wir kennen Tsunamis, wir kennen Vulkanausbrüche, wir kennen Erdbeben, wir kennen Seuchen. Ich war neulich ganz entsetzt gelesen zu haben, dass seit 1980 mehr als 30 Millionen Menschen an AIDS gestorben sind. Das ist eine unglaubliche Zahl. Und die Frage ist natürlich, neben diesen natürlichen Ursachen, warum fügen wir uns als Menschen auch gegenseitig Leid zu? Warum tun wir das? Warum sind wir nicht in der Lage, einfach friedlich miteinander zu leben? Und ich glaube, das hat ganz viel mit der Evolutionsbiologie zu tun. Und eine Erklärung ist die, dass Tiere und schließlich auch die Menschen schon vor langer Zeit festgestellt haben, dass es eine viel größere Wahrscheinlichkeit gibt zu überleben, wenn man sich in Gruppen zusammenschließt. Die Gruppe macht uns stark. Um aber als Gruppe zusammenzuleben, muss man einen Gruppenkodex haben. Organisationshandbücher sind Beispiele davon. Die Neandertaler hatten einen ganz einfachen Gruppenkodex, der aus 4 Faktoren bestand. Der erste Faktor ist, Gemeinnutz geht vor Eigennutz. Können wir heutzutage, glaube ich, immer noch unterschreiben. Das ist ein gutes evolutionsbiologisches Erbe. Der zweite Faktor ist, alles, was außerhalb von unserer Gruppe ist, ist schlecht. Ist hassenswert. Da müssen wir uns vor schützen, um als Gruppe zu überleben. Der dritte Faktor ist, alle, die gegen das erste Regel, nämlich Gemeinnutz geht vor Eigennutz, verstoßen und die von außen kommen, können wir töten. Und der vierte Faktor ist, unsere Gruppe ist die beste. Und das Interessante ist, dass ich, wenn ich ehrlich zu mir bin, weiß, dass ich diese Neandertaler-Faktoren in mir zutiefst verinnerlicht habe. Ich halte nach wie vor es für ausgesprochen sinnvoll und gut, wenn Gemeinnutz vor Eigennutz geht, und bin sauer, wenn da Menschen sind, die gegen diesen Faktor verstoßen. Ich habe mitunter rassistische Gefühle. Wenn sich, mein Beispiel zu nennen, Schwarzafrikaner in der Eisenbahn oder in der Straßenbahn unmöglich nach meinen Werten, nach meinem Maßstab, nach meinem Bezug daran benehmen, dann merke ich, wie sich rassistische Gefühle in mir versuchen breit zu machen. Ich denke, dass ich auch tief in mir ertrage noch diesen Mythos an die erlösende Kraft der Gewalt. Den Aberglaube, dass man mit Gewalt Konflikte lösen kann. Und wenn ich vorm Fernseher sitze und Deutschland spielt gegen Argentinien Fußball, dann bin ich auch begeistert, wenn mal wieder bewiesen wird, dass meine Gruppe die beste ist. Und das Interessante dabei finde ich nicht, oder das Wichtige finde ich dabei, dass wir, oder ich kann jetzt nur von mir sprechen, dass ich akzeptiere, dass ich das in mir habe. Dass ich nicht versuche, es zur Tür rauszuschieben, denn ich weiß, es kommt durchs Fenster wieder rein. Sondern ich muss zu meinen Neandertaler Freunden, die ab und zu den Kopf durch die Türe stecken, sagen, hallo, ich kenne dich, aber ich entscheide mich anders. Und das ist nicht immer einfach, das kostet Anstrengung, aber ich denke, darin besteht auch der Fortschritt, wie wir uns weiterentwickeln können. Buddha hat in Bezug auf erklärt, warum wir uns gegenseitig wehtun, hat gesagt, das Übel allen Leidens herum sind Hass, Gier und Wahn. Und ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, mit dem Wort Wahn was zu verstehen. Und schließlich irgendwann habe ich eine Erklärung gefunden, die mir einleuchtet. Wahn oder Verblendung ist die Vorstellung, dass ich alleine bin. Dass ich nicht verbunden bin mit allem, was um mich herum ist, mit meinen Mitmenschen, mit meiner Umwelt und so weiter. Sondern der Wahn, die Verblendung, ich bin die Insel der Glückseligkeit. Und wenn ich meine Individualität beweisen will und verstärken will, dann will ich bestimmte Dinge haben. Das ist die Gier. Und ich will andere Dinge, Eigenschaften und Menschen nicht haben. Und das ist der Hass. Und das ist so eine typische Gier und Hass. Ne? Double Bind nennt man das, glaube ich, in der Psychologie. Und ich finde das eine sehr, für mich sehr einleuchtende Erklärung. Und in beiden Fällen, bei den Neandertalern, auch jetzt hier bei der Buddha-Erklärung, ist es eigentlich so, das Entscheidende ist, wie verstehe ich mich eigentlich? Und wie verstehe ich meine Gruppe? Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo vielleicht zum ersten Mal seit 100 Jahren oder seit 50 Jahren das Bewusstsein da ist, dass wir, die Erdbevölkerung, mit unserer Natur eine Schicksalsgemeinschaft bilden und dass der Gruppenbegriff ist, gestern fiel, glaube ich, das Wort von der Vision von wir sind eins. Das heißt, wenn ich die Gruppe als alles zusammen betrachte, dann gibt es keine Möglichkeit mehr für Fremdenhass zum Beispiel. Ne? Dann brauche ich nicht Dinge haben zu wollen und wegzustoßen. Also der Gruppenbegriff und was wir als Gruppe verstehen und wie sich das im Lauf der Zeit verändert hat, ist entscheidend. Tja, ich habe bisher bei diesem evolutionären Zeitpfahl hier oder dieser Reise ja eigentlich nur darüber geredet, in die Vergangenheit. Die Frage ist natürlich, wo geht die Reise hin? Wo geht auch die Reise hier möglicherweise hin? Und wo ist er aber auch bisher hingegangen? Gibt es da irgendwelche Trends? Und da gibt es seit ein, zwei Jahren von einem Harvard-Professor Steven Pinker eine unglaublich interessante Untersuchung. Der hat mal für die letzten 12.000 Jahre versucht herauszufinden, leben wir eigentlich jetzt in einer friedlicheren oder in einer unfriedlicheren Zeit? Und das ist interessant, wenn wir jetzt mal eine Umfrage machen würden, ne? Was dabei rauskäme. Ich persönlich hätte, bevor ich mich damit befasst habe, gesagt, die Zeiten waren noch nie so schrecklich. Das aber, was ziemlich wahrscheinlich ist und ziemlich glaubwürdig ist, ist, dass noch nie relativ gesehen so viele Menschen in Frieden gelebt haben wie heute. Die Wahrscheinlichkeit eines gewaltsamen Todes zu sterben war vor 500 Jahren 40 bis 50 Mal höher als heute. Das ist unglaublich. Ne? Und das zerstört so ein bisschen das Bild von, wo ich manchmal das Gefühl habe, wir ergehen uns darin in den Schreckensszenarien, ne? Und sagen gleichzeitig, wir müssen viel mehr tun. Ne? Und dann kommt da jemand und sagt, naja, also wenn man das sich mal wirklich versucht anzugucken, dann ist es eigentlich so, dass da ein Trend ist, der in Richtung weniger Gewalt, in Richtung weniger gewaltsamen Tod geht. Und er versucht dann herauszufinden, was sind eigentlich die friedensstiftenden Faktoren. Was hat dazu geführt? Und da hat er fünf Faktoren. Das erste ist, die Verlagerung des Gewaltmonopols von Staat und Justiz auf immer größere Einheiten. Es ist doch unglaublich, dass wir heutzutage in einer Welt leben, wo es eine Vereinten Nationen gibt, dass es einen UN-Sicherheitsrat gibt, dass es einen internationalen Gerichtshof gibt. Das war doch vor 50 Jahren oder vor 100 oder vor 200 Jahren noch völlig undenkbar. Der zweite Faktor ist der des sanften Handels. Das heißt, da wo Menschen miteinander handeln, sind sie aneinander interessiert. Ein armer Chinese kauft keinen Volkswagen. Oder einen, mit dem ich Krieg führe. Das dritte ist die Feminisierung. Gesellschaften, wo Frauen ein größeres Mitspracherecht haben, sind friedlichere Gesellschaften. Das vierte ist Globalisierung. Da sind wir wieder bei dem Gesamtbegriff und das Verständnis von der Schicksalsgemeinschaft Weltbevölkerung. Und das fünfte ist, was er nennt, die Rolltreppe der Vernunft. Das heißt, wir sind immer mehr in der Lage zu verstehen, zu wissen und unsere Vernunft zu gebrauchen. Und aus diesen fünf Faktoren, die sind ja für Quäker alle überhaupt nichts Neues. Ne? Das heißt, Quäker haben schon immer, wenn ich sage, oder man könnte daraus ein wunderbares neues Friedens, nicht Zeugnis, aber Gebot stricken und sagen, wenn du etwas für den Frieden tun willst, dann setz dich dafür ein, dass das Gewaltmonopol wirklich auf immer größere Einheiten verlagert wird. Setz dich dafür ein, dass fair gehandelt wird, nicht ausbeuterisch. Dass keine asymmetrischen Handelsbeziehungen entstehen. Setz dich dafür ein, dass Frauen, dass Gleichberechtigung wirklich gelebt wird. Setz dich dafür ein, dass wir alle lokal handeln, aber global denken. Und das fünfte ist, lasst uns unseren Verstand gebrauchen. Es ist eigentlich, und das finde ich insofern faszinierend, weil normalerweise von Friedensarbeit die Rede ist oder ganz oft die Rede ist, mit wir müssen gegen Waffen sein und gegen Kriege sein. Aber es gibt so viele Felder, auf denen Friedensarbeit vielleicht viel effektiver und viel sinnvoller gestaltet werden kann. Was macht denn das Forum Ziviler Friedensdienst? Sie schickt Menschen raus, um genau an diesen Faktoren zu arbeiten. Ob dieser Trend, den Steven Pinker aufgezeigt hat, nun hier auch tatsächlich weitergeht, denn da hat ja auch nur ein Millimeterchen, noch nicht mal ein Millimeter Geschichte hier sich angeguckt, das wissen wir nicht. Es kann sein, dass wir uns zerstören, es kann sein, aber auch, dass wir zu Geistwesen uns entwickeln, die in der Lage sind, in dieser Situation wunderbar zu leben. Die andere interessante Frage ist, wenn man sich das mal anguckt, ist jetzt übertrieben, aber wenn man sich mal überlegt, von dem Urknall bis heute, was können wir denn da eigentlich beobachten? Am Anfang waren da strukturlose Teilchen. Und das, was passiert ist, ist eine unglaubliche Zunahme an Komplexität. Und die Frage ist ja, was ist die treibende Kraft dahinter? Was ist die Force Vitale? Was schubst das an oder was befördert das? Warum ist das so? Warum hat sich das so entwickelt? Und eine Hypothese, die ich sehr nett finde und die mir gefällt, ist die, dass sozusagen mit dem Urknall vielleicht ein Gott oder sonst irgendjemand gesagt hat, nun kooperiert mal schön. So wie der Papa Heuss damals mal aus der Bundeswehr gesagt hat, nun siegt mal schön. Das heißt, diese Evolution wurde auf die Reise geschickt mit der Botschaft, kooperieren ist gut. Kooperiert. Wenn sich ein Eisenatom und ein Sauerstoffatom treffen, Dann überlegen die, dann müssen die miteinander Informationen austauschen, ob sie kooperieren können. In dem Fall können sie, bilden die stabilste chemische Verbindung und existieren, they live happily ever after. Aber diese Überlegung, dass die treibende Kraft dahinter ist, die Überzeugung, kooperieren ist gut und sie führt uns weiter. Und die Notwendigkeit dafür, die gegeben ist, dass Information ausgetauscht werden kann, zu sehen, ob ein Joint Venture auch wirklich funktioniert oder nicht. Und das ist auch wieder wunderbar quäkerisch, passt. Die beiden Esel, Cooperation is better than conflict, wobei das keine gute Definition ist, aber Kooperation. Wir sagen ja auch, mit Putin kooperieren, verhandeln, Informationen austauschen. Das heißt, wir kennen ja eigentlich gar keine Alternative. Es gibt keine wirkliche Alternative als Kooperation. Und das scheint über die letzten 14 Milliarden Jahre passiert zu sein. Und wir sind also mittendrin in diesem Strom und der ist uns eigentlich nicht fremd. So, mit all dem Wissen bleiben natürlich viele Fragen. Und der alte Satz von Sokrates gilt nach wie vor, ich weiß, dass ich nichts weiß. Er hat gesagt wahrscheinlich, ich weiß, dass ich nicht weiß. Das heißt, die eigentlichen Dinge, davon weiß ich eigentlich nichts. Und das hat zwei Konsequenzen. Einmal die Neugier, ja, wie kann ich mir denn das alles auf das alles im Reim machen? Und das andere, die Angst. Eugen Drewermann hat mal definiert, dass Angst die anthropologische Konstante ist. In der Welt habt ihr Angst, heute Morgen auch in der Andacht. Und die Frage ist, wie kann man mit Angst umgehen? Ja, und was haben Menschen gemacht? Sie haben sich Geschichten erzählt, die erklären. Sie haben Religion erfunden. Und wie ein britischer Quäker Theologe gesagt hat, sie haben angefangen, immer wieder Biografien von Gott zu schreiben. Ne? Und an diesen Biografien wird heftig weitergebastelt. Und was wir alle sehr bedauerlich finden, ist, dass es leider keine von Gott signierte Autobiografie gibt. Denn das wäre das Ideal. Manche Glaubensgemeinschaften meinen, sie hätten das. Ne? Die Mormonen zum Beispiel. Aber diese Idee von, dass es ganz viele Biografien von Gott gibt, finde ich eine sehr, sehr, sehr passende Überlegung. Ja, und dann ist natürlich die Frage, die ich an mich stelle, bin ich eigentlich religiös? Ich weiß, dass ich vor vielen Jahren irgendwann mal auf einer Wanderung im Taunus, ich glaube es war mit Robert, mir wurde plötzlich bewusst geworden, Mensch, ich bin Mitglied einer religiösen Gesellschaft. Was heißt denn das eigentlich, was verstehe ich denn eigentlich darunter? Das hat mir irgendwie einen Schrecken eingejagt, muss ich gestehen. Und dann habe ich eigentlich für mich selber definiert oder herausgefunden, und das, daran denke ich, oder davon bin ich heute auch immer noch überzeugt, dass für mich Religion eigentlich bedeutet, dass ich überzeugt davon bin, dass es da etwas gibt, was jenseits meiner Vernunft ist, was es gut mit mir meint, was mir dieses Urvertrauen zum Beispiel geschenkt hat und was ich anzapfen kann. Und ich habe das mal, um nicht alte Begriffe zu gebrauchen, mir vorgestellt, dass das die größere Weisheit ist, die ich nutzen kann, um mein Leben zu leben. Aber vielleicht noch kurz einen Abriss über, was ich eigentlich für eine religiöse Vergangenheit habe oder eine kirchliche Vergangenheit. Ich bin aufgewachsen in einem sehr liebevollen Elternhaus. Beide Eltern waren sehr aktiv in der evangelischen Kirche. Sie waren haben wirklich Nächstenliebe gelebt. Und wir haben lieber gehandelt als schlaue Diskurse geführt. Wir sind aber jeden Sonntag in die Kirche. Und ich fand das auch nicht schlimm. Da war man näher an dem Mädchen dran. War ja damals noch eine Zeit, wo das nicht selbstverständlich war. Und ich habe im Posaunenchor gespielt. Ich bin natürlich getauft und konfirmiert und so weiter. Und ich bin damals auch immer gerne in Gottesdienste gegangen, wo interessant gepredigt wurde. Wir hatten damals zu Hause den Begriff von Hundechristen und Katzenchristen. Ne? Katzenchristen sind dem Hause treu, die gehen immer in die gleiche Kirche. Ne? Und Hundechristen sind dem Herrn treu. Ne? Und ich bin ein ausgesprochener Hundechrist gewesen, wenn ich wusste, dass der Pfarrer da und da predigt, bin ich mit meinem Vater dahin gegangen. Meine Mutter war mehr Katzenchrist. Und ich habe dann später reflektiert darüber und habe gedacht, im Erwachsenenalter, habe gedacht, eigentlich habe ich das, was Katechismus und Glaubensbekenntnis von mir verlangen, nie wirklich verinnerlicht. Ich habe da eigentlich, das hat mir eigentlich nie was bedeutet. Ich fand das gut, konfrontiert zu sein mit der Tatsache, dass da was ist, aber an diesen Gott, diesen Allmächtigen, Allwissenden und Allgütigen, damit konnte ich eigentlich nicht so wirklich was anfangen. Schon gar nicht, nachdem ich Kuschners Buch gelesen hatte, wenn guten Menschen Böses widerfährt, wo sich mit der Theodizee-Frage beschäftigt. Aber ich bin eigentlich ganz dankbar, dass ich so eine Einführung, Introduction Light, ne, so ungefähr hatte. Das heißt, mir wurde die Welt eröffnet, aber ich wurde nicht wirklich dogmatisch indoktriniert. Ich habe in meinem Berufsleben dann, auch als Student war ich in Ägypten, habe ich mal als 22-Jähriger ein Praktikum gemacht und ich weiß noch, wie ich damals in Alexandria zum ersten Mal auf Nordafrika, auf afrikanischem Boden stand und gedacht habe, wie? All diese Leute sollen in die Hölle? Kann doch eigentlich nicht sein, das macht keinen Sinn. Ein Jahr später war ich 2 Monate in Japan, habe da gearbeitet und bin mit dem Buddhismus konfrontiert worden und dachte, also da gibt es offensichtlich mehr, ne? Nochmal mehr. Ne? Wenn ich nun aber sage, dass mir der Gott der Kindheit eigentlich nicht mehr so richtig zusagt, dann ist natürlich die Frage, ja, was für eine Vorstellung habe ich denn eigentlich von dem anderen, was da ist? Und da sind wir natürlich sofort in dem Dilemma, dass ich mit dem Verstand nicht etwas erklären kann, was mit dem Verstand nicht begriffen werden kann. Und deswegen helfen nur Bilder und Mythen und Geschichten. Und ich bin ja ein großer Visualisierungsfan, und habe mir ein Modell gebastelt. Was vielleicht kindlich ist, aber mir hilft. Und zwar stelle ich mir vor, dass ich mit einem Verstand ausgestattet bin. Das ist so eine kleine Perle. Die Hirnforschung sagt, die wird nur ganz selten eingesetzt, denn das ist ein Energiefresser. Das heißt, für bestimmte Dinge ist die gut, aber für andere überhaupt nicht zu gebrauchen, ist einfach zu teuer. Zu hohe Emissionen. Aber diese Perle sitzt auf einem riesen, ich nenne das mal den Sack des Unbewussten. Und da findet die eigentliche Arbeit statt. Ich habe in Burma mal 2 Monate im Kloster gewohnt und gearbeitet und irgendwann sagte der Klostervorsteher, ihr im Westen, ihr habt immer das Gefühl, ihr hättet alles unter Kontrolle. Wer kontrolliert denn eure Verdauung? Wer kontrolliert denn euren Herzschlag? Wer lässt denn eure Zellen wachsen? Wer bekämpft denn Viren, die sich versuchen, bei euch einzunisten? Das findet doch alles hier statt. Und so ist das der Bereich, wo die eigentliche Arbeit geleistet wird. Und wir kennen alle die Situation, wenn wir hier nicht mehr weiterkommen, dann sagen wir, ja, ich schlafe mal eine Nacht drüber. Was ja nichts anderes heißt als, schaff mal, ne, mach mal. Es gibt diese schöne Geschichte von einem König, der sich anhörte von einem Bauern sein Leid. Und als der Bauer sein Leid fertig geklagt hatte, sagte der König, da werde ich mal drüber nachdenken lassen. Und das ist genau das, was hier passiert. Ich delegiere Dinge an hier und die werden mir, wenn sie wichtig sind, wieder zurückgespielt, ohne dass ich hier wirklich weiß, was hier genau passiert. Typisches Beispiel, vor allem bei älteren Leuten, mir fällt ein Name nicht ein. Ja, was mache ich denn? Ich sage, nicht dran denken, ist schwierig, aber manchmal klappt es. Und plötzlich kommt die Meldung hier, so ist der Name. Das heißt, in diesem Bereich hier, das Unbewusste, ist ein unglaublicher Schatz, den wir alle in uns tragen. Und Atheisten würden sagen, that's it, mehr ist nicht. Und diejenigen, die sich religiös nennen, würden sagen, und dazu gehöre auch ich, wir schwimmen alle in einem riesigen Ozean, und sind mit anderen verbunden und mit dem, was hier gespeichert ist. Das ist letzten Endes eine Visualisierung, glaube ich, von was die Mystiker schon immer gesagt haben. Und das Entscheidende für mich ist, und ich, um da auch wieder ein Wort zu gebrauchen, was für mich jedenfalls nicht verbraucht ist, ich nenne dieses Grüne, diese Suppe oder dieser Ozean, nenne ich eine Metarealität. Das ist das, was alles beinhaltet. Sowohl alles Physisches als auch Geistiges und, was ganz wichtig ist, meiner Überzeugung nach, das ist ein lernendes, sich selbst organisierendes System, mit dem jeder in Wechselwirkung steht. Und wenn ich sterbe, dann habe ich in dieser Cloud sozusagen einen klitzekleinen Beitrag geleistet, der Zukunft zur Verfügung steht. Ich habe mich gefragt, immer, man sagt, es gibt Menschheitswissen. Ja, wo ist Menschheitswissen eigentlich gespeichert? Es gibt die Idee eines universalen Moralgesetzes, hat Kant schon gesagt. Frage, wie kommt man da dran? Frage mit, was ist das Gewissen eigentlich? Sokrates hat gesagt, das ist der göttliche Funke. Ich habe neulich schön gelesen, dass Gewissen nicht nur beißen kann, Gewissensbisse, sondern es kann auch loben. Das heißt, wenn ich mir selber auf die Schulter klopfe, dann kann ich auch sagen, ich bekomme ein bisschen Applaus des Gewissens. Und die Frage ist, wo ist das gespeichert? Und das ist eigentlich ein schönes Modell von hier ist alles gespeichert, hier ist auch der Ansporn drin, die Botschaft sozusagen von ganz Anfang an kooperiert. Und hier kann ich, wenn ich da in Verbindung kommen kann, dann fließt mir größere Weisheit zu, als mir mein Unbewusstes liefert und als mir mein Verstand liefern kann. So einfach kann das sein. Ich glaube, es ist Zeit mal, um zu lüften. Und vielleicht könnt ihr alle mal aufstehen und einfach euch auf einen anderen Platz setzen, damit ich nicht nur rumlaufe. Ja.
Bitte nicht rausgehen. Entschuldigung. Bitte nicht rausgehen. Ja. Sonst kriegen wir die Horde nie wieder rein. Ja, euch habe ich nie angeguckt. Ne? Okay. Danke. Jalka, ist ja beruhigend, immer in dein strahlendes Gesicht zu gucken. Tut gut.
Ja, es war wirklich eine große Freude, dir zuzuhören, wie jetzt.
Das ist schön. Ja. Ja, mal gucken, wie es weitergeht.
Ja.
Okay, können wir vielleicht wieder, ist noch an, Jens, okay, geht wieder, jawohl. Mein Zeitmanagement ist nicht so toll. Ich hatte eigentlich die Idee, dass ich in einer Stunde fertig werde, aber ich finde es selber so unterhalten, mir zuzuhören. Und wann hat man schon mal die Gelegenheit? Ja, ups, das ist ein bisschen laut. Okay. Die große Frage ist natürlich, wenn das so ist, dass da etwas ist in dieser Metarealität, was weiser ist als ich, wie komme ich da dran? Und da hat die Menschheit natürlich auch im Laufe der Jahrtausende viele Möglichkeiten entwickelt und diejenigen Möglichkeiten, mit denen wir am besten vertraut sind, ist Kontemplation. Das heißt, sich zurücknehmen, in die Stille gehen, das kleine Ego, was hier furiose Aktivitäten entfaltet, ne, zur Seite schieben, den Kanal hier zu öffnen und das Unbewusste dem sozusagen mit auf den Weg geben, guck mal, was du hier für eine Verbindung hinkriegst. Und das ist das ganze Idee bei der Meditation. Das ist die Idee beim Beten. Es gibt den Begriff der Ich-Vergessenheit beim Tanzen. Das heißt, es ist immer der Versuch, wirklich sich zurückzunehmen und sich offen zu stellen für das, was kommt. Wobei ich keine Ahnung habe, woher das nun genau kommt. Ist aber auch nicht wichtig. Aber ich glaube, ich zumindest habe, gerade als ich in Burma war und 2 Monate lang da die Achtsamkeitsmeditation gelernt habe, fand das immer wieder erstaunlich, wenn ich mich offen mache und leer mache, was dann kommen kann. Und eigentlich ist die Grundlage von all dem, die Achtsamkeit. Die Achtsamkeit ist auch inzwischen ein Wort, was viel gebraucht wird und wo ganz viele verschiedene Interpretationen für gibt. Meine Lieblingsdefinition ist achtsam, ich nehme eine achtsame Haltung ein, wenn ich innehalte und genau beobachte. Nichts weiter. Nicht dann noch weiter sage, jetzt musst du das machen, das machen und das machen und das machen, sondern eigentlich nur innehalten und genau beobachten. Und das ist eigentlich die Andachtshaltung, die wir auch in der Quäkerandacht anstreben. Marisa Johnson hat neulich einen schönen Ausdruck geprägt, hat gesagt, wir reden immer über, was eigentlich quäkerisch ist und was nicht quäkerisch ist. Und eigentlich ist der Schlüssel, du hast, glaube ich, den Begriff gebraucht, von einer humble openness, einer demütigen Offenheit gegenüber dem, was kommt. Und ich denke, das ist genau das, was Achtsamkeit eigentlich erreichen will. Offen zu sein für das, was kommt. Und es zu prüfen, ob es öfter kommt oder ob es vielleicht eine Eingebung vielleicht doch des kleinen Egos ist. Noch ein schönes Beispiel aus, was die Anwendung von Achtsamkeit in einer ganz einfachen Situation mir mal beschert hat. Ich war auf einem Quäker-Retreat in Imshausen, wo viel Stille ist, und beim Mittagessen wurde auch geschwiegen, und da war jemand, die fand das ganz schwierig, nichts zu sagen, und hat also ständig gestikuliert. Und mich hat das ganz verrückt gemacht. Und dann habe ich überlegt, ich kannte ja nichts sagen. Dann war die Überlegung, plötzlich bei mir selber zu gucken, was ich eigentlich für eine Hektik in mir habe. Und dann habe ich etwas ganz Banales festgestellt, nämlich, dass ich, während ich noch gekaut habe, schon den nächsten Happen auf eine Gabel getan habe. Das heißt, ich habe eigentlich zwei Dinge zur gleichen Zeit gemacht und plötzlich habe ich gedacht, mal gucken, was passiert, wenn ich nur ein Ding mache. Nur kauen oder nur den nächsten Happen vorbereiten. Und das war unglaublich, es kam eine unglaubliche Ruhe über mich. Und ich merke das jetzt immer wieder, dass wenn ich unruhig beim Essen bin oder so, dann denke ich immer an Imshausen, slow down, ne? Mach mal eine Sache zur gleichen Zeit. Versuch's mal. Ne? Es ist klingt ein bisschen kindisch, ein bisschen banal, aber Weisheit ist überall verborgen. Ne? Ja. Ja, so viel zur Frage von Wissen und den unbeantworteten Fragen und die Religion, die Kontemplation als Möglichkeit, mit der Angst umzugehen. Die nächste Frage, und das ist ja eigentlich die entscheidende Frage, was soll ich tun? Denn alles andere ist ja nur Vorspiel. Wobei das Tun sich auf Reden und Handeln bezieht. Wir können ja mit Reden genauso viel Schaden anrichten wie mit Handeln. Und wenn ich überlege, wie entscheide ich denn eigentlich, ob ich was tue oder lasse, dann gibt es eigentlich drei Ebenen. Die eine ist, die ich fast am meisten täglich gebrauche, ist die intuitive Entscheidung. Ne? Jemand sagt was und ich sage sofort was anderes. Jemand fragt, kannst du das machen? Ich sage ja. Das sind sozusagen Automatiken, die sich eingespielt haben. Und das ist sehr hilfreich, das ist da eine schnelle Möglichkeit zu antworten. Aber der Nobelpreisträger Kahneman hat ja ein dickes Buch geschrieben über Fast and Slow Thinking, wo er genau die Frage stellt, wie verlässlich ist das Intuitive eigentlich? Inwieweit kann ich mir darauf verlassen? Oder inwieweit unterlaufen mir da Denkfehler, ganz alte, wieder evolutionsbiologisch geprägte Denkfehler, denen ich gar nicht weiß, dass die passieren. Die zweite Ebene, auf der ich entscheide, ist mit dem Verstand. Das ist das Slow Thinking dann. Wo ich sage, Moment mal, da muss ich mal mehr drüber nachdenken. dann muss ich erstmal eine Excel-Tabelle machen und oder sonst irgendwas. Und das braucht Zeit, dafür gebrauche ich meinen Verstand, die Rolltreppe der Vernunft. Und die dritte Ebene ist eigentlich dann die, ja, wenn ich entweder an das Unbewusste delegiere, beziehungsweise an die größere Weisheit. Und es ist eigentlich auf diesen drei Ebenen, wo der Prozess sich abspielt, wo ich entscheide, was ich tun oder lassen soll. Das, was mir dann in den Kopf gekommen ist, wo ich überlegt habe, und welche Rolle spielt dann eigentlich die Moral? Und dann habe ich zum ersten Mal mir Gedanken gemacht und versucht zu verstehen, wo Moral eigentlich herkommt und was das ist. Und dazu auch eine Geschichte nochmal wieder aus Burma, war eine meiner Sternzeiten in meinem Leben. Am Schluss von meinem Aufenthalt da habe ich den Klostervorsteher gefragt, sag mal, und was empfiehlst du denn mir jetzt für den Rest meines Lebens? Was soll ich denn machen? Und er sagte, ach, für einen Laien ist es eigentlich völlig ausreichend, wenn du dich versuchst, an 5 Regeln zu halten, nämlich nicht zu töten, nämlich nicht zu nehmen, was dir nicht gegeben ist. Das ist viel schärfer als stehlen. sexuell keinen Missbrauch treiben. Ist auch wieder sehr viel klarer als Ehebrechen. Nicht zu lügen, sagt er gleich, das ist bei euch am besten am schwersten. Ne? Die Wahrhaftigkeit. Und er sagte, sich nicht zu berauschen, weil man im Rausch Dinge macht, die man nachher bereut. Rauchen kannst du, das ist okay. Das beeinträchtigt dein Urteilsvermögen eigentlich nicht. Und dann fügte er hinzu und sagte, naja, aber das hat mit Buddhismus nichts zu tun. Das ist einfach Wissen der Menschheit, die im Laufe der Jahrtausende gelernt hat, dass eine Gemeinschaft besser zusammenleben kann, wenn sie sich an diese Regeln hält. Und das ist genau die Definition eigentlich von Moral. Ich habe irgendwo eine schöne Definition gelesen. Das ist die Summe lebenspraktischer Grundsätze, die für das gedeihliche Zusammenleben mit unseren Mitmenschen und unserem Umgang mit der Natur wichtig sind. Und das hat nichts mit von Gott gegeben zu tun. Die Gesetze war, oder diese Weisheit war da, bevor Moses auf dem Berg stieg. Das ist nur die Geschichte, die die Menschen erzählen, um zu sagen, so muss es sein. Und zu dem Beispiel von dem noch ein kleiner Rückschritt, zu dem Beispiel von, du sollst nicht töten. Auch wieder ein faszinierendes Bild. Wir saßen da in diesen Meditationshallen mit so 60, 70, 80 Mönchen in ihren schönen Roben und ein paar Ausländer und da gab es viele Mücken. Und wenn die Zeit vorbei war, dann sind wir alle rausgegangen und dann kam der Hausmeistermönch rein mit einem langen Bambusstange und einem Netz dran und tanzte durch den Raum und sammelte die Mücken ein. Und ging dann raus vor die Tür und leerte die Mücken vorsichtig aus. Das ist ein unglaubliches Bild. Wäre toll, wenn wir alle Schädlinge auf die Art und Weise, sowohl menschliche als auch sonstige, sich befreien könnte. Ja? Ich habe seitdem große Schwierigkeiten, eine Mücke totzuschlagen. Ja? Aber das ist ein tolles Bild. Das, was so ein bisschen schwierig ist, ist bei all diesen Verboten und Geboten und Tugenden und Gesetzen, ist, wo ist irgendwo ein übergeordnetes Leitmotiv? Wo ist irgendwas, was mir eine einfachere Richtschnur ist und nicht 25 verschiedene? Und da bietet sich als erstes Gebot der Nächstenliebe an. Und das habe ich als Jugendlicher zum ersten Mal verstanden, als mir ein Pfarrer damals sagte, weißt du, das musst du so sehen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, der ist genauso ein armes Schwein wie du. Heutzutage ist das politisch inkorrekt, der würde mir sagen, der ist genauso ein toller Kerl wie du. Aber das geht nicht unter die Haut. Das ist keine. Und mit dem Gebot der Nächstenliebe habe ich immer so ein bisschen eine Schwierigkeit. Liebe ist ein Wort, was so viel und alles bedeutet, ist es ganz schwierig zu operationalisieren. Also auf eine praktische Ebene runterzuführen. Eine zweite Quaker Fox, also Fox übergeordnete Leitmotiv ist: Geh freudig über die Welt und antworte auf das von Gott in jedem Menschen. Ich habe da immer Schwierigkeiten mit, denn für mich ist Gott als Wort nicht wirklich mehr brauchbar. Ich verstehe da eher diese diffuse Metarealität. Und für mich ist Gott der Inbegriff, wenn ich dann als Gott gebrauche, von sowohl dem Schrecklichen als auch dem Guten. Und eigentlich verstehe ich den Satz auch so: Sprich das Gute in den Menschen an. Ich bin davon ziemlich überzeugt, dass wir im Lauf der Evolution mit inneren Dämonen ausgestattet sind, dem Teufel, ne? Und den besseren Engeln. Es gibt diese schöne Geschichte von dem Indianerhäuptling, der seinem Sohn erzählte: Weißt du, ich habe zwei Wölfe in meiner Brust. Der eine ist der Wolf der Dunkelheit, des Hasses und des Neides. Und der andere Wolf ist der Wolf des Lichts, der Liebe, der Lebensfreude. Und die kämpfen miteinander. Und fragt der Sohn: Wer wird gewinnen? Der Indianerhäuptling sagt: Der, den ich füttere. Und ich denke, darum geht es eigentlich. Darum geht es eigentlich, so verstehe ich das Wort von George Fox auch: Geh freudig über die Welt und stärke den Wolf des Lichts im anderen. Aber für mich immer noch die brauchbarste Operationalisierung, über was denn so eine generelle Richtschnur wäre, ist die Achtsamkeit. Also einfach die Geisteshaltung des Innehaltens und genau Beobachten. Und das fällt mir schwer. Aber ich finde, kann das sehr hilfreich sein. Eine andere Frage ist natürlich: Wie setze ich eigentlich meine Prioritäten? Was mache ich und was mache ich nicht? Und eine Idee ist, hat Gandhi mal angeblich gesagt, er hat gesagt: Nichts, was wir machen, ist wichtig. Aber wichtig ist, dass wir es gut machen. Und als ich das zum ersten Mal gehört habe, fiel mir ein Riesenstein von der Seele, weil ich nicht wirklich beurteilen kann, was ist wichtig und was ist unwichtig. Aber ich kann sehr wohl beurteilen, ob ich etwas gut machen kann, ob ich etwas gerne mache, ob ich es mit Herzblut mache oder ob das nur was ist, was überhaupt nichts für mich ist. Also dementsprechend bin ich lieber Schatzmeister als Friedensaktivist. Ne? Es entspricht mehr dem, was ich gut machen kann. Der Einsatz für die Quäker: Ich habe in den letzten 20 Jahren ja viel an verschiedensten Stellen mich eingesetzt und Zeit und Energie reingesteckt. Und dann frage ich mich auch, warum eigentlich? Und dann wieder eine Geschichte aus Burma. Es hört nicht auf. Wenn ich mit meinem Dolmetschermönch zu dem Abt gegangen bin, um zu jeden Morgen mit ihm ein Gespräch zu führen, dann hat sich der Dolmetschermönch immer dreimal verbeugt auf dem Boden. Und ich fand das albern. Aber irgendwann fand ich es albern, dass ich es nicht gemacht habe und habe denen schließlich gesagt: Sag mal, was macht ihr da eigentlich? Ne? Ist das so eine wichtige Person, dass ihr euch da vorher... Ich sage: Doch, nö, das ist eigentlich nur eine Erinnerung daran. Bevor wir in Gespräch gehen, wollen wir unseren Dank sagen dafür, dass vor der Person des Buddha, und den zweiten Dank für seine Lehre und den dritten Dank für die vielen Mönche und Nonnen vor uns, die die Tradition des Buddhismus aufrechterhalten haben, sodass ich heute davon partizipieren kann, davon was habe. Das habe ich verstanden, das fand ich eine wunderbare Geschichte, habe das auch gemacht, und irgendwann bei einer Jahresversammlung in Maulov habe ich das erzählt und habe dann dazu gefügt: Ja, eigentlich verbeuge ich mich jetzt auch vor den drei Juwelen des Quäkertums. Nämlich, ich sage Dank vor den frühen Freunden, die die Kernarbeit, die Pionierarbeit geleistet haben. Ich sage Dank an die Lehre. Und ich danke all den Freunden und Freundinnen vor mir, die es möglich gemacht haben, dass ich an dieser Tradition teilnehmen kann. Und dann ist mir klar geworden, dass ich es für mich ganz wichtig finde, zur Weitererhaltung dieser Tradition beizutragen. Mein Schärflein will ich gerne dazu beitragen, dass diese Tradition erhalten geht und nicht verloren geht. Es dauert nicht mehr so furchtbar lange. Eine der ganz schwierigen Geschichte ist, wie kann ich damit mit dem Widerspruch leben, dass es mir so gut geht und anderen so schlecht. Und dass ich daran auch nicht großartig was ändern kann. Und dass es auch nicht so ist, dass jetzt irgendwie Land in Sicht wäre und wir in 10 Jahren im Paradies wären. Und diesen Widerspruch hat Brecht in seinem Gedicht an die Nachgeborenen sehr schön zusammengefasst. 1939 hat er das gemacht. Da hat er geschrieben, was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt. Und er schreibt weiter, man sagt mir, iss und trink du, sei froh, dass du hast. Aber wie kann ich essen und trinken, wenn ich es dem Hungernden entreiße, was ich esse, und mein Glas einem Verdurstenden fehlt. Und doch esse und trinke ich. Und das ist ein Widerspruch, den ich immer wieder auch auf meinen vielen Auslandsaufenthalten erlebt habe. Ich gehe abends in Kalkutta noch dreimal um den Block und da liegen halb verhungerte Inder auf der Straße und ich gehe wieder mal in ein komfortables Hotel rein. Da ist die ganz enge aufeinander. Und ich muss dabei verdrängen. Das heißt, ich muss akzeptieren, so ist es. Und ich muss ganz vorsichtig sein, mir nicht einen zu hohen Anspruchsrahmen zu setzen, um nicht für nichts mehr gut zu sein. Das richtige Maß ist die Schwierigkeit dabei. Und dabei immer die Gewissheit, ich kann trotzdem was tun, wenn es auch noch so kleine Brötchen sind. Zum Schluss eigentlich nochmal zurück zu der Frage, was kann ich sagen? Ja, was ist denn nun eigentlich meine Botschaft? Kosche und ich haben neulich gesagt, habe ich sie gefragt, ja, was meinst du denn eigentlich, was meine Botschaft ist? Was habe ich dann mit all diesen vielen Worten und Geschichtchen und so weiter? Also was sage ich denn eigentlich? Ne? Was ist so die Kernaussage? Und ich denke, ich habe 3 Herzensangelegenheiten. Einmal, und das ist, dass mir mein Urvertrauen erhalten bleibt. Das zweite ist, dass ich weiterhin freudig und freundlich durch die Welt gehen kann und bei anderen den Wolf des Lichts füttere. Und das dritte ist, dass ich im Dialog mit meinen Mitmenschen und mit mir selber in der Lage bin, irgendwo tatsächlich ein kleines Stückchen zum Gemeinwohl beizutragen. Und um da den Kurs zu setzen, denke ich, habe ich 3 verschiedene Kompasse. Das eine ist der Kompass der Sittlichkeitsregeln, der Moral. Die Jesuiten haben so einen schönen Ausdruck zu sagen, wenn du den Glauben verloren hast, halt dich an die Regeln. Ne? Das ist unglaublich lebenspraktisch. Ne? Der zweite Kompass ist der Kompass des Verstandes, die Rolltreppe der Vernunft. Gebrauch deinen Kopf. Und das dritte ist Zugang zur größeren Weisheit. Sagt die innere Stimme, das ist der richtige Weg oder nicht. Und wenn die drei Dinge, die drei Nadeln sozusagen zur Deckung kommen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es okay ist, in der Richtung weiterzugehen. Ich habe neulich, im BBC gibt es eine Serie, die Sea of Faith von Dan Cuppett, wo über mehrere Stunden lang die ganze Religionsgeschichte, Philosophiegeschichte erzählt wird. Und zum Schluss sagte er, na, das, was wovon Philosophen und Theologen und religiöse Menschen träumen, ist die Verschmelzung von Humanismus und Mystik. Und das, glaube ich, ist das, was mir sehr nahe ist. Ne? Zum Abschluss möchte ich euch gerne zusammen mit euch noch eine kleine Abschlussandacht halten. Nicht mehr als 15 Minuten, es ist schon spät. Und möchte dazu eine Aufforderung aus dem Kurs in Wundern, den ich für einige Jahre mal sehr wichtig fand, auf den Weg mitgeben. Für die Dolmetscher, hast du es in Englisch? Auch prima, gut. Denn das ist unmöglich, so schnell zu übersetzen. Tu einfach dies. Sei still und lege alle Gedanken darüber, was du bist und was Gott ist, weg. Alle Konzepte über die Welt, die du gelernt hast, alle Bilder, die du von dir selber hast. Mach deinen Geist von allem leer, was er für wahr oder falsch, gut oder schlecht hält, von jedem Gedanken, den er als würdig beurteilt und allen Vorstellungen, derer er sich schämt. Halte an nichts fest. Bringe nicht einen Gedanken mit, den die Vergangenheit gelehrt hat. Und keine Überzeugung, die du jemals gelernt hast von irgendwas. Vergiss diese Welt. Vergiss, was du gerade gehört hast. Und komme mit völlig leeren Händen zu deinem Gott.